Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir haben gestern am 8. Oktober einen neuen Kurs begonnen, den neuen Online-Kurs zum Sprachenlernen in 3 Monaten. Und ich dachte, es ist sicherlich auch interessant, mal so die allgemeinen Grundlagen zum Sprachenlernen, das war nämlich das Thema, in diesem Online-Kursmodul gestern, das auch mal hier im Podcast einer größeren Hörerschaft zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja noch Lust, ab nächster Woche mit einzusteigen in diesen Kurs. Immer mittwochs um 21 Uhr treffen sich hochmotivierte Menschen zum Sprachenlernen. Wenn dich das Thema interessiert, nachdem du die Podcast-Folge angehört hast, schreib mir einfach eine E-Mail an info@sven-frank.com und dann können wir besprechen, wie wir dich noch in diesen Kurs reinbekommen. Bestimmt finden wir noch ein Plätzchen für dich, egal welche Sprache du lernen möchtest und egal auf welchem Niveau du startest. Doch jetzt erstmal viel Spaß mit den allgemeinen Grundlagen zum Lernen von Sprachen. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Okay, also, wie startet man jetzt, wenn man eine neue Sprache lernen möchte? Es gibt hier 2 unterschiedliche Ausgangssituationen. Die erste Ausgangssituation ist die, dass ich komplett bei Null starte. Das heißt, ich habe noch keinerlei Kenntnisse von dieser Sprache, habe aber irgendwelche Kursunterlagen, entweder Kursunterlagen, die ihr von uns bekommen habt, oder vielleicht einen Sprachkurs, den ihr euch in einer herkömmlichen Buchhandlung geholt habt oder vielleicht auch mal online irgendwo erworben habt. Und dann ist der erste Schritt, dass man das gesamte Kursmaterial einmal komplett durchblättert. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir hätten so ein Buch und dieses Buch, das wäre jetzt ein Langenscheidkurs zum Beispiel, den man in jeder Buchhandlung bekommt, um zum Beispiel die italienische Sprache zu lernen. Und dann blättert man dieses Buch einmal komplett durch bis zum Ende, um einen Überblick zu haben, welche Lektionen darin abgehandelt werden. Das hat einmal den Vorteil, dass man so psychologisch das Gefühl hat, man hat diesen Kurs schon einmal komplett durchgearbeitet. Zum anderen sehe ich, welche Lektionen mich vielleicht eher interessieren als andere. Und ich werde auch ein bisschen neugierig, weil vielleicht manche Kapitel oder Grammatikerklärungen mich eher ansprechen. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Englischunterricht in der 9. Klasse vor vielen Jahrzehnten. Und da gab es in dem Englischbuch ein Kapitel über einen Banküberfall. Das war aber nicht das erste Kapitel, sondern vielleicht Lektion 10. Aber die meisten, vor allem Jungs aus der Klasse, haben tatsächlich in den Sommerferien dieses Kapitel schon mal durchgelesen. Nicht, weil wir vorhatten, einen Bankraub zu begehen und wissen wollten, welche Wörter man dafür benutzt, sondern weil uns einfach dieses Thema mehr interessiert hat als zum Beispiel die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Und so war die Eigenmotivation eben größer. Deswegen einen kompletten Überblick verschaffen und gerne auch damit beginnen, womit man sich am ehesten identifizieren kann. Denn wir sind hier in der Erwachsenenbildung, es werden keine Prüfungen abgelegt, in dem Sinne, dass man Lektion 1 erstmal mit einer Prüfung abschließen muss, bevor man zu Lektion 2 kommt, sondern es geht höchstens darum, eben das Sprachzertifikat zu erwerben und der Weg dorthin, der ist unerheblich. Und dann landet man irgendwann beim Vokabelverzeichnis. Und dieses Vokabelverzeichnis ist jetzt sozusagen eine Goldgrube, denn es gibt 3 Arten von Wörtern. Es gibt einmal die Wörter, die man auf Anhieb versteht, weil man Deutsch spricht und diese Wörter zum internationalen Wortschatz gehören, wie zum Beispiel aktiv oder Restaurant, Internet, Café, Bus, mittlerweile auch Airport, solche Sachen gehören eben zum internationalen Wortschatz und die versteht man auf Anhieb. Und die würde ich markieren, um diesen Wortschatz auch zu Beginn schon verwenden zu können, wenn ich irgendwelche Sätze von mir gebe. Wenn ich zum Beispiel von einem Anwalt spreche, dann spreche ich eben vielleicht von einem Advokat. Und das wäre im Italienischen Avogato. Und im Englischen Advocate. Und im Spanischen Abogado. Und so hat man im Grunde dieses Wort Advokat in den verschiedenen europäischen Sprachen. Nicht aber das Wort Rechtsanwalt, sondern das ist dann eher der Lawyer oder der Solicitor im Englischen beispielsweise. Aber das Wort Advokat, quasi das bildungssprachliche Wort, das wird europaweit verstanden. Und je gebildeter euer Gesprächspartner ist, wenn er den akademischen Wortschatz beherrscht, desto einfacher ist es auch, sich mit dieser Person zu unterhalten auf Basis des internationalen Wortschatzes. So, und dann habt ihr diese Wörter, die ihr auf Anhieb versteht, die habt ihr euch notiert, diejenigen, die ihr tatsächlich auch verwenden wollt, vielleicht sogar rausgeschrieben. Und dann gibt es so die Faustregel, alle Verben, die auf IERN enden, wie informieren, präsentieren, diskutieren, reservieren, telefonieren. Die einzige Ausnahme, die ich kenne, ist das Wort frieren. Aber ansonsten sind alle international verständlich, weil sie in allen europäischen Sprachen nach bestimmten Regeln gebildet auch wieder auftauchen. Vielleicht Finnisch und Ungarisch mal ausgenommen, aber in allen anderen. Und dann fange ich an, mit diesem Buch oder mit diesen Kursunterlagen zu arbeiten und gehe als allererstes mal diese Texte durch und ignoriere die Grammatik zunächst komplett. Denn Grammatik lernt man nicht, indem man sie präsentiert bekommt, sondern Grammatik lernt man, indem man sie aktiv einfordert. Ihr kennt dieses Phänomen aus der Schulzeit oder aus anderen Sprachkursen. Man bekommt zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Grammatikregel erklärt. Weil jetzt gerade in diesem Lehrbuch und zu diesem Zeitpunkt des Kurses die Vergangenheitsformen und die Zukunftsformen oder Adverbien erklärt werden sollen. Ihr seid aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht hungrig nach Informationen über diese entsprechende Struktur, über diese grammatikalische Besonderheit. Und deswegen wird euer Gehirn das auch nicht als besonders merkwürdig im Sinne von des merkenswürdig und emotional ansprechend aufnehmen. Da muss man schon eine sehr kreative Art haben, wie diese Grammatik vorgestellt wird, dass man sich die auf Anhieb merkt. Und man soll ja möglichst wenig Zeit in das Lernen der Grammatik stecken, weil man die Grammatik einfach verstehen muss. Das ist oft in den meisten Fällen nichts, was man auswendig lernt, sondern man muss einfach eine Struktur und eine Anwendung vom Prinzip her begriffen haben. Zum Beispiel im Deutschen der Unterschied zwischen das Gleiche und dasselbe. Das ist nichts, was man auswendig lernt, das muss man einmal verstanden haben. Oder wann man weil und wann man denn in einem Satz verwendet. Auch das ist nichts, was man auswendig lernt, sondern eben verstanden haben muss. Genauso wie die Zeitformen, wann die angewendet werden und so weiter. Das bedeutet also, gehe erstmal durch die Kursunterlagen durch, ignoriere die Grammatik und irgendwann kommst du schon an den Punkt, an dem du dir denkst, wie würde ich denn jetzt diesen Satz zum Beispiel in der Vergangenheit formulieren? Weil du vielleicht anfängst, abends so ein paar Zeilen in dein Sprachlerntagebuch zu schreiben. Ein paar Zeilen, in denen du einfach überlegst, was habe ich denn heute so den ganzen Tag getan? Was geht mir gerade so durch den Kopf? Und wie sind meine Fortschritte beim Sprachenlernen? Das schreibe ich jetzt einfach in meiner Zielsprache auf. Und am Anfang ist das sehr wenig, weil du die Sprache eben erst von Anfang an lernst und dann irgendwann wird es eben immer mehr. Denn sobald ich das erste Wort gelernt habe, bin ich kein Anfänger mehr, sondern ein Fortgeschrittener. Und jedes Wort, das ich neu dazu nehme, wird mit dem bereits bekannten Wortschatz dann einfach verknüpft. Also beispielsweise hätte ich das Wort allerdings, dann würde ich einen Satz nehmen, den ich kenne und würde ihn dann mit allerdings mit einem anderen Satz, den ich kenne, verknüpfen. Also nehmen wir mal so einen klassischen internationalen Satz. Ich informiere den Kollegen allerdings reserviert oder allerdings telefoniert der Kollege mit dem Klienten. Das heißt, reservieren, nein, informieren und Klient sind internationale Wörter. Telefonieren und Kollege, also nochmal, also ich informiere den Kollegen, informieren und Kollege sind internationale Wörter und telefonieren und Klient auch. Und das habe ich einmal den Satz, ich informiere den Kollegen. Das ist ein Satz, den ich mir relativ schnell in den europäischen Sprachen aneignen kann, weil die Struktur eben sehr einfach ist und die Wörter bekannt sind. Und dann der Kollege telefoniert mit dem Klienten, ist auch ein Satz, der bekannt und schnell herleitbar ist. Und dann ist nur das Wort allerdings im Grunde ein Wort, das man jetzt nicht so einfach herleiten kann, sondern das man lernen muss. Und das tut man dann eben auf die Art und Weise, wie man eben den Wortschatz erweitert. Dazu kommen wir dann noch. Und dieses Wort allerdings ist dann das Bindewort zwischen zwei bekannten Sätzen. Und so verwende ich dieses Wort quasi mit der Zeit intuitiv. Das heißt also, immer etwas Bekanntes mit etwas Neuem verknüpfen. Und selbst wenn ich eine Sprache lernen möchte, wie zum Beispiel Arabisch, habe ich Wörter wie Bar, Garage, Hammam, auch das, Hammam kennen wir auch, Katamaran. Und so kann ich zum Beispiel dann sagen, Anna, ich, und dann Phil, in. Und dann zum Beispiel Anna fil Bar, ich bin in der Bar. Anna fil Katamaran, ich bin im Katamaran. Oder Anna min Almania, auch ich komme aus aus Almanien. Also Allemand haben wir da im Französischen, also aus Alemannenland, Alemannia. Genau, das ist also die Möglichkeit, selbst bei so unverwandten, komplett von den germanischen Sprachen entfernten Sprachfamilien das zu machen. Oder im Chinesischen haben wir auch Mama Baba. Das ist für Eltern das Wort, Mama Baba. Und da kann man dann eben diese Wörter auch verwenden. Ansonsten gibt es Wörter wie Taxi, Internet, Kaffee, Schokolade und sowas. Und damit kann man am Anfang eben üben. Und es gibt einem auch ein gutes Gefühl, weil eine Sprache, die ich komplett neu lerne für mein Gehirn, in erster Linie erstmal nur Krach ist. Das ist etwas Fremdes und unser Gehirn hat eine natürliche Abneigung gegen alles Fremde. Wenn wir also eine Sprache lernen, deren Klang uns unbekannt ist, dann stresst das zunächst mal unser Gehirn. Das heißt, wir werden auch beim Einschlafen zum Beispiel nicht unbedingt entspannen, wenn wir im Hintergrund Texte laufen lassen in einer Sprache, die uns noch komplett unbekannt ist. Der Hintergrund ist der, alles Fremde und Unbekannte ist potenziell gefährlich, weil unser Körper mögliche Viren oder Bakterien nicht kennt. Also geht er auf Abstand. Und was passiert, wenn man diesen Abstand eben nicht so gewährt? Das haben wir in der Corona-Pandemie gemerkt, dass halt dann sehr schnell Viren und Bakterien überhand nehmen können. Und sobald ich dann aber ein bisschen mehr Wissen habe, auch von einem Sprachklang, von der Aussprache und mich dann auch mit der Kultur beschäftige, wird es eben umso leichter, dann auch die Sprache in ihrer Eigenart als entspannt zu empfinden. Also es war bei mir früher bei Englisch zum Beispiel auch so, wenn ich früher in England war und im Hintergrund lief im Radio das englische Radio und ich wollte im Auto einen Powernap machen, bin ich nicht zur Ruhe gekommen, weil Englisch für mich damals einfach noch zu unbekannt und zu fremd war. So, jetzt haben wir also diesen Sprachkurs einmal durchgeblättert. Wir haben uns das Vokabelverzeichnis angeguckt, haben uns überlegt, welche Wörter wir auf Anhieb verstehen oder welche wir uns leicht merken können. Und da ist auch unerheblich, ob sie in der ersten oder in der letzten Lektion vorkommen, diese Wörter. Haben gesagt, die Grammatik, die suchen wir uns einfach nach Zuruf. Und dann geht es um die Organisation des Lernalltags oder des Alltags überhaupt und wie man sein Gehirn im Grunde an das Lernen gewöhnt. Und dazu komme ich in der nächsten Aufzeichnung.
Ja, das war also der erste Teil der allgemeinen Grundlagen zum Lernen einer Sprache und natürlich bekommst du hier auch noch den zweiten Teil. Das ist also das, was jetzt in einer Unterrichtseinheit behandelt wurde.
Wie organisiere ich jetzt so meinen Lernalltag? Zunächst einmal ist es wichtig, dass ich für mich persönlich definiere, welche positive Veränderung ich eigentlich möchte. Also, wo möchte ich denn überhaupt hin? Was ist so mein Ziel, das ich mit dem Werkzeug Sprache erreichen möchte? Was erhoffe ich mir davon? Wenn ich beispielsweise gerne in Italien Urlaub mache und mir überlege, es wäre schön, in Zukunft beim Lieblingsitaliener am Gardasee mein Bier und meine Pizza auf Italienisch zu bestellen und ein bisschen zu erzählen, dann ist das jetzt nicht unbedingt so die große Motivation, als wenn man sagen würde, ich möchte gerne in Italien tiefer in die Kultur eintauchen. Ich möchte vielleicht sogar dort eine Immobilie erwerben und möchte in der Lage sein, mit den Nachbarn einfach eine freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. Ich möchte in der Lage sein, mit den Handwerkern und den Leuten, die sich dort um die Verwaltung der Immobilie kümmern, wenn ich selbst nicht vor Ort bin, zu sprechen. Oder ich möchte tatsächlich meinen Lebensabend in Italien verbringen und möchte nicht als der Ausländer, der nie die Sprache gelernt hat, dort aufschlagen, sondern tatsächlich auch vielleicht den regionalen Dialekt der Gegend, in der ich mich niederlassen möchte, mir so ein bisschen aneignen. Also die Frage ist, wozu mache ich das? Was motiviert mich? Was ist das Ergebnis, auf das ich mich so freue, dass ich es kaum erwarten kann, morgens aufzustehen und mich mit dieser Sprache zu beschäftigen? Und das ist tatsächlich etwas, das ich auch hier im Kurs immer wieder merke, das den meisten Teilnehmern zu Beginn fehlt. Wir tendieren dazu, so wie wir das in der Schule hatten. Wir sind in die Schule gegangen, ohne zu wissen, welchen Beruf wir mal ausüben wollen. Also war uns gar nicht klar, welche Fächer uns wirklich weiterbringen. Und es war uns auch nicht klar, wofür wir das alles in der Schule gelernt haben. Irgendwann habe ich mich dann vielleicht für ein Studium oder für eine Ausbildung entschieden. Und selbst da merke ich das immer wieder. Ich unterrichte öfter mal an Heilpraktiker-Ausbildungen. Das Thema Hypnose und Kommunikationstechniken. Und da sind viele Menschen, die bezahlen sehr viel Geld für eine Heilpraktiker-Ausbildung, ohne dass sie wissen, was sie mit dieser Ausbildung am Ende überhaupt machen wollen. Sondern sie lassen es einfach so dahindümpeln. Und wenn es jetzt hier um das Lernen einer Sprache geht, überleg dir wirklich, was ist so das Ziel, das am Ende steht? Beziehungsweise auch, was beginnt, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Eine Prüfung zu bestehen, zum Beispiel das Sprachlernzertifikat auf dem Niveau B2, das ist ein Zwischentest, das ist ein Zwischenergebnis. Viele Menschen, die ich hier in Deutschland kennenlerne, die in Deutschland, um einen Job kriegen zu können, ein Sprachzertifikat im Niveaubereich B2 oder C1 ablegen mussten, hatten zum Zeitpunkt, an dem sie das Zertifikat, die Prüfung abgelegt haben, die besten Deutschkenntnisse ihres Lebens. Und sobald das Zertifikat bestanden war, haben die Deutschkenntnisse wieder abgenommen, weil man sich dann in seinem Freundeskreis, in seiner Familie und in seinem beruflichen Umfeld bewegt und der Wortschatz dann wieder weniger wird. Und das ist schade. Und damit euch sowas nicht passiert, empfehle ich wirklich, dass ihr sagt, okay, mein erstes Ziel ist möglicherweise ein Sprachzertifikat auf dem Niveau B2. Und dann ist aber die Frage, was beginnt, wenn ich das habe? Vielleicht eine neue berufliche Möglichkeit. So, jetzt bin ich plötzlich in einem internationalen Unternehmen oder Sektor aktiv. So, und was möchte ich jetzt aber in diesem Bereich aufbauen, schaffen? Wie möchte ich mich präsentieren? Möchte ich dort eine Führungskraft sein? Möchte ich dort einen Vertrieb aufbauen? Möchte ich dort besonders erfolgreiche Projekte umsetzen? Was ist also genau das Ziel, das hinter dem Ziel Sprachenlernen steht? Und ist es vielleicht nur der Anfang des Sprachenlernens? Werden weitere Sprachen folgen? Denn ihr könnt ja diesen Kurs hier so lange und so oft besuchen, wie ihr wollt. Oder ist es tatsächlich am Ende etwas, das abgeschlossen ist mit dem Zertifikat, weil das Zertifikat die Eintrittskarte für eine neue berufliche Laufbahn ist und dann aber eigentlich diese Englischkenntnisse gar nicht mehr gebraucht werden, weil ich einen Dolmetscher an der Seite habe oder bestimmte Dokumente sowieso nicht selbst freigeben darf, selbst wenn ich sie übersetzt habe. Oder weil wir nur mit KI arbeiten. Wobei Übersetzungsprogramme zu verwenden, das möchte ich gleich zu Beginn noch sagen, täuscht natürlich nur vor, dass man diese Sprachkenntnisse hat. Ich habe jetzt gerade vor kurzem mit einem Unternehmer im Podcast von Menschen lernen gesprochen und der hat erzählt, die haben für ein Produkt, das sie über Amazon vertreiben wollten, über Alibaba.com mit einem chinesischen Unterhändler Kontakt aufgenommen. Und als sie sich mit dem dann getroffen haben, haben sie festgestellt, dass der überhaupt kein Englisch kann. Das heißt, der hat die ganze Zeit über die KI mit denen kommuniziert. Aber wenn es dann um Face-to-Face-Gespräche geht, die ja auch dann die entsprechenden Vertrauensbasisgrundlagen schaffen sollen, da konnte derjenige nicht performen. Und ich glaube, viele Deutsche, die mit Englisch oder anderen Sprachen E-Mails verfassen, die ebenfalls mit KI-Programmen übersetzt werden, suggerieren auch bessere Englischkenntnisse, als sie dann tatsächlich im Abendgespräch beim Abendessen außerhalb des Protokolls abrufen könnten. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall. Außerdem ist es ein hervorragendes Mittel gegen Demenz, trainiert die Konzentration und das Gedächtnis. Also, was ist die Motivation? Warum? Wozu? Ja, warum ist immer eine Rechtfertigung. Warum lernt man das? Da muss man das rechtfertigen. Aber die Frage ist, wozu? Wo bringt uns das hin? Das ist die große Frage. Und dann überlege ich mir, wann am Tag habe ich denn meine Zeitfenster, in denen ich mich mit der Sprache aktiv beschäftigen kann. Und das sollten im besten Fall mindestens zweimal 20 Minuten am Tag sein. Das ist nicht viel, aber das ist das Minimum. Wenn ich ganz wenig Zeit oder mir einbilde, dass ich gar keine Zeit habe, dann sind die 20 Minuten vor dem Schlafengehen. Das sind die goldenen Momente, in denen man sich dann mit der Sprache beschäftigt, weil ich während meines Schlafes das verarbeite, was ich vor dem Schlafengehen an Input oder Informationen für mein Gedächtnis bekommen habe. Der zweitbeste Zeitpunkt ist morgens direkt nach dem Aufstehen, wenn das Gehirn noch frisch ist. Und wenn ich abends das Gehirn mit der Sprache stimuliert habe, habe ich morgens auch eine höhere Bereitschaft, mich mit der Sprache entsprechend zu beschäftigen. Und zwischendurch im Laufe des Tages kann man immer Audiodateien im Hintergrund laufen lassen, Übungen machen, sich mal, wenn man englische Meetings zum Beispiel hat, dann Zettel neben den Computer hängen und dort 10 neue Wörter aufschreiben, die man dann beim Meeting einsetzen möchte. Oder einfach Wörter, die man in der neuen Sprache gelernt hat, eben im Alltag umsetzt. Ich kann mit einer Zimmerpflanze in der Sprache sprechen, ich kann mit meinem Haustier darüber sprechen, je nachdem. Ich kann im besten Fall sogar mit Menschen darüber sprechen, die diese Sprache sprechen, verstehen oder ebenfalls lernen möchten. Aber ich brauche ein Zeitfenster. So. Und was hilft, und wir haben dazu im späteren Verlauf so ein Mantra, das wir aufgesetzt haben, eine Affirmation. Und diese Affirmation lautet, ich werde mich zu 100% darauf konzentrieren und dann kommt jetzt Sprache XY zu lernen, damit ich, und jetzt kommt das Wozu, aus welchem Zweck möchte ich das machen? Also wenn ihr diese Aufnahme hier anhört, könnt ihr diese Übung mal für euch machen, die Aufnahme kurz stoppen. Ich werde mich also zu 100% darauf konzentrieren, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Arabisch oder Norwegisch zu lernen. Bis zu welchem Niveau noch dazu schreiben, vielleicht bis auch zu dem Niveau B2, das ist immer eine gute Grundlage. Damit ich, und dann kommt der Grund, das, was euch morgens wirklich motiviert, euch mit der Sprache zu beschäftigen. Und dann geht es weiter. Um dieses Ziel zu erreichen, werde ich an 5 Tagen pro Woche, und dann schreibt ihr auf, was ihr an 5 Tagen pro Woche machen werdet. Vielleicht zweimal 20 Minuten die Texte durchgehen. Oder ich werde an 5 Tagen in der Woche mindestens 250 Vokabeln lernen. Wie man das macht, haben wir hier im Laufe des Kurses auch an anderer Stelle noch als Thema. Oder ich werde an 5 Tagen pro Woche mit Muttersprachlern Gespräche führen oder an 5 Tagen in der Woche das Abendessen mit meiner Familie in der Sprache führen. Wenn beispielsweise die Kinder ebenfalls Englisch können, Englisch eure Sprache wäre oder ihr mit einer Französin oder einem Franzosen zusammen seid und die Sprache lernen wollt, solche Dinge. Und dann, außerdem werde ich jeden Tag von 6 bis 22 Uhr, in der Zeit von 6 bis 22 Uhr, mindestens 20 Minuten, und da würde ich dann eben zum Beispiel nochmal sowas eintragen wie Tagebuch schreiben oder aktiv sprechen oder irgendwelche anderen Dinge tun, bei denen ihr etwas in der Zielsprache produzieren müsst. Denn die meisten lernen passiv. Sie lesen und sie hören. Und das kann man nebenbei machen und das funktioniert auch sehr schnell. Aber dann habe ich nur die Illusion, dass ich die Sprache wirklich kann. Wenn ich die Sprache wirklich aktiv sprechen kann, dann kann ich sie. Denn alles, was ich aktiv spreche, verstehe ich ja auch. Wenn die Aussprache soweit nicht einem unmenschlichen Dialekt unterliegt. Und alles, was ich aufschreiben kann, verstehe ich im Grunde auch. Also alles, was ich aktiv herbeiführen oder abrufen kann, produzieren kann, kann ich auch passiv verstehen. So, also ich konzentriere mich zu 100% darauf, diese und jene Sprache zu lernen, damit ich, da kommt das Wozu, die Begründung, um dieses Ziel zu erreichen, da werde ich an 5 Tagen pro Woche aufschreiben, was man da tun wird, und außerdem jeden Tag zwischen 6 und 22 Uhr mindestens 20 Minuten und dann aufschreiben, was man dann noch tun wird. So, und dann fragt euch, was ist diese eine Sache, die ihr tun könnt, damit alles andere leichter oder überflüssig wird. Also, überlegt euch immer bei den Kursunterlagen, die hier vorgestellt werden, einmal hier im Kurs oder auch sonst, die es eben so gibt, welches ist die für euch effektivste Lerntechnik, weil sie euch am besten anspricht, weil sie euch am besten gefällt, weil sie euch am meisten Spaß macht, weil ihr das Gefühl habt, das ist genau der Wortschatz, den ich brauche. Vielleicht ist es der Powerkurs, den wir anbieten, vielleicht ist es das Avatar-Training, vielleicht sind es die Sprachtrainings, die wir im Speed Learning Club haben, vielleicht sind es Gespräche mit Muttersprachlern, so ein Muttersprachler-Frühstück, dass man sagt, man trifft sich an 5 Tagen die Woche morgens zum Frühstück irgendwo, wo man weiß, da sind Leute, die sprechen diese Sprache. Vielleicht gibt es, wenn ihr Polnisch lernt zum Beispiel, oder Albanisch oder Rumänisch. Vielleicht gibt es irgendwo Gastarbeiter, die hier gerade bei euch in der Gegend als Arbeiter an irgendwelchen Baustellen unterwegs sind und die treffen sich immer morgens zwischen 6:30 und 7 beim Bäcker und haben da ihre Brotzeit, ihr Vespa und ihr Frühstück und ihr setzt euch einfach mit dazu und unterhaltet euch mit denen. Oder lasst erstmal nur so die Gespräche auf euch wirken. Und diese eine Sache, das, was also quasi für euch am effektivsten ist, vielleicht ist es auch LangoTalk als App oder es ist Flashcardo oder die Hypnosen, die wir jetzt im Laufe dieses Kurses hier, der jetzt hier im Oktober 25 beginnt, produzieren werden. Da wird es also zu den verschiedenen Sprachen, angefangen mit Englisch, und dann gucken wir, welche Sprachen wir noch hinbekommen. In den 3 Monaten wird es englische Hypnosen zum Lernen geben. Und vielleicht ist das eben der Weg, den ihr entsprechend gehen wollt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und nicht jeder ist ein visueller Typ, nicht jeder ist ein auditiver Typ und nicht jeder ist ein kinästhetischer Lerntyp, also nicht jeder über das Gehören, nicht jeder über das Lesen oder Sehen und nicht jeder über das Selbstmachen. Und von daher müssen wir mal gucken. Der eine hat zu Hause einen Muttersprachler, der nächste hat Geschäftskollegen, mit denen er sprechen kann, der dritte hat lediglich seinen Kaktus zu Hause stehen, mit dem er sich in der Sprache unterhalten kann. Und auch das ist dabei eben zu berücksichtigen. Also, was ist so die eine Sache, die euch wahrscheinlich heute am weitesten voranbringt? Und das ist das, damit solltet ihr jeden Tag beginnen. Das machen. Als allererstes, ihr steht auf, trinkt vielleicht kurz ein Glas Wasser, um die Dehydration aus der Nacht zu beseitigen, geht kurz auf Toilette, putzt eure Zähne und dann habt ihr 20 Minuten diese eine Sache, die ihr macht. Und danach geht ihr vielleicht unter die Dusche, macht euch fertig und dann beim Frühstück so ein bisschen Wir sprachen noch über einen Radiosender oder über einen Podcast in der Zielsprache im Hintergrund laufen lassen. Bei Podcasts muss man allerdings darauf achten, dass keine Werbung in diesem Podcast ist. Denn wenn ihr jetzt einen wunderbar tollen Podcast habt, um Schwedisch zu lernen oder Portugiesisch oder Französisch und dann kommt zwischendurch Werbung auf Deutsch, dann wird das gelöscht, was ihr gerade gelernt habt. Die Prinzipien, nach welchen Zeitfenstern ihr wiederholen sollt, habe ich einmal in dem Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken, das ihr ja hier im Rahmen des Kurses als Kursmaterial in der E-Book-Version, in der Hörbuch-Version bekommt. Und ihr könnt euch im Grunde immer merken, wenn ihr lernt, maximal 20 Minuten am Stück, weil alles, was über 20 Minuten hinausgeht, vom Gehirn wieder überschrieben wird. Und nach dieser Lernphase eine kurze Pause von etwa 10 Minuten, in der ihr auf alles verzichtet, was irgendwie Input oder Ablenkung bringt. Also keine Telefonate, keine E-Mails, keine Handybenutzung, einfach eben zum Beispiel dann duschen gehen oder frühstücken und beim Frühstück aber eben auch keine Zeitung lesen und wenn dann in der Zielsprache und wenn Berieselung dann im Hintergrund über einen Podcast oder eben dann Abwasch machen oder mit dem Auto zur Arbeit fahren, also irgendeine reizarme Handlung, weil euer Gehirn nämlich tatsächlich Synapsen verknüpfen muss, also Nervenzellen, die sich verbinden müssen, damit der Lernprozess quasi abgeschlossen ist. Ihr lernt nämlich nicht während der Lernphase, da merkt man sich nichts, sondern die Synapsen verknüpfen sich in der Pause. So wie ein Muskel auch nicht stärker wird oder sich kräftigt, wenn ihr trainiert, sondern in der Ruhepause. Unterstützen kann man diesen Prozess übrigens, indem man so ein paar Geheimtipps anwendet. Zum Beispiel kann man Anker verwenden. Anker sind Reize, die man immer einsetzt, wenn man diese entsprechende Lerneinheit macht. Zum Beispiel einen Tee oder ein Getränk, ein alkoholfreies Getränk, das ihr immer nur dann trinkt, wenn ihr gerade eure Sprache lernt. Und dann später auch dann trinkt, wenn ihr die Sprache aktiv anwenden müsst. Also zum Beispiel ist bei mir, sind jetzt in übernächste Woche wieder in Italien und mein Ankergetränk für Italienisch ist ein Espresso. Ich trinke Espresso nur, wenn ich Italienisch lerne. Wenn ich jetzt also nach Italien gehe, dann trinke ich dort Espresso und dadurch, durch den Geschmack und durch diesen Espresso als Anker, wird automatisch mein Italienisch wieder aktiviert. Habe ich einen Anruf auf meinem Handy und ich sehe, dass es eine italienische Nummer ist, dann gehe ich kurz ans Handy und sage meinen Mauersatz. Un attimo, ti chiamo in 5 minuti. Einen Moment, ich rufe dich in 5 Minuten zurück. Dann mache ich mir einen Espresso. Dadurch ändere ich meine Denkstruktur von Deutsch oder Englisch oder was ich gerade für eine Sprache hatte und gehe wechsel zum Italienischen und dann kann ich das Gespräch entsprechend auch leichter auf Italienisch führen. Es gibt viele italienische Kunden, die zum Beispiel Englisch lernen wollen mit unserer Methode und deswegen ist das ein Beispiel, das immer mal wieder vorkommt. Oder ich habe hier die Kinderüberraschungseier. Kinderüberraschungseier haben so dieses hübsche gelbe, ich muss mal gerade ploppen, dieses gelbe Innenleben. Das ist diese Plastikhülle. Und das ist bei einem Kinderüberraschungsei aus meiner Sicht der einzig sinnvolle Teil. Die Folie drumherum kann man wegschmeißen, die Schokolade kann man vergessen, das Spielzeug sowieso. Aber dieses gelbe Ei, in dem sich das Spielzeug befindet, das ist super. Denn was man jetzt machen kann, ist, man nimmt ein Taschentuch. Ich habe mal gerade eins vorbereitet. Man hört es knistern. Guck mal, ob es auch aufkriegt. So, und auf dieses Taschentuch macht man jetzt einen Duft. Ich habe hier ein Pröbchen, das habe ich beim in der Parfümerie habe ich mir das geben lassen, weil ich gesagt habe, ich brauche einen Duft für meinen Duftanker. So, und jetzt macht ihr von einem Duft, den ihr normalerweise nicht verwendet, also es ist nicht euer Standardparfüm, sondern ihr geht vielleicht zum Douglas oder irgendwo anders hin, gibt ja viele Parfümerien und dann fragt ihr, ob ihr Pröbchen haben könnt. Und wenn die sich so ein bisschen bockig tun, dann sagt ihr ganz einfach, ist ja bald Weihnachten, ich hätte gern ein paar Ideen für meine Partnerin, meinen Partner zu Weihnachten oder so. Und dann träufelt ihr ein bisschen was von diesem Parfüm auf das Tuch, füllt es also quasi mit dem Duft. Und dann wird dieses Tuch in das Überraschungsei hineingestopft. Und dadurch, dass man jetzt noch keine Düfte vermitteln kann, könnt ihr es gerade nicht riechen. Aber ich kann euch sagen, jetzt habe ich dieses mit dem Parfum beträufelte Taschentuch in das Überraschungsei und mache das jetzt zu. Dadurch bleibt der Duft hier drin. Der geht mal wieder weg. So, und wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich zum Beispiel, das ist jetzt mein Duftei für die Sprache, die ich jetzt nächstes lerne, Italienisch kann ich schon, aber die Sprache, die ich bis 31. Dezember und jetzt auch in den nächsten 3 Monaten hier im Kurs lernen werde, ist Arabisch. Damit fange ich heute an, offiziell. Ich habe bislang so ein paar Vorbereitungen getroffen, Alphabet und so, und jetzt fange ich im Grunde hier mit den Kursteilnehmern heute an, Arabisch zu lernen. Und das ist jetzt mein Duftei für Arabisch. Da kann ich dann jedes Mal, wenn ich Arabisch lerne, kurz dran riechen und dann habe ich im Grunde diese olfaktorische Stimulation und erinnere mich jedes Mal dran. Natürlich kann ich für Arabisch auch einen Pfefferminztee nehmen oder irgendwas anderes, das kann man aber gut kombinieren, klar. Und gerade wenn ihr dann in Prüfungen seid, sind natürlich Düfte perfekt, um sich zu, ja, stimulieren, um quasi diesen Stimulus, dass man jetzt diese Sprache lernen möchte, wieder aktiv herbeizuführen. Und man braucht nicht viel Parfüm, weil in diesem Überraschungsei tatsächlich der Duft lange konserviert wird. Ist auch ein schöner Trick für die Kinder in der Schule. Man sollte es mit dem Lehrer sagen, dass er nicht denkt, dass man hier den Spickzettel rausholt oder irgendwie Schnüffler ist. Und ansonsten klappt das ganz gut. Man kann im Grunde für jedes Schulfach ein anderes Duft einnehmen. Und dann, ja, kann man ja auch mit Freunden und Bekannten Parfüms austauschen und dementsprechend das machen. Also, Zeitfenster finden, die Motivation für sich schaffen. Was ist der höhere Grund, die eigentliche Motivation, das Ziel, zu dem ich hin möchte? Und was beginnt dann, wenn ich die Sprache bis zu einem gewissen Niveau gelernt habe? Und dann nutze ich Hilfsmittel wie Düfte. Ich empfehle es nicht, aber ich benutze es selbst, ist Vitamin B12 und Glutamin. Diese Kombination scheint das Gehirn nochmal auf Hochtouren zu bringen. Zusätzlich kann man grünen Tee nutzen oder Heidelbeeren. Nur Vitamin B12 und Glutamin haben bei mir bislang so die effektivste Wirkung gehabt, wo ich gemerkt habe, da bin ich richtig aufnahmebereit und mein Gehirn saugt quasi das ganze Wissen wie ein Schwamm auf. Ich vermeide Alkohol, wenn ich lerne, komplett. Also auch Kursteilnehmer, die zum Beispiel 3 Tage oder länger zu uns kommen zum Einzeltraining, kriegen gleich gesagt, du kannst hier abends machen, was du willst. Nur wenn du Alkohol trinkst, geh davon aus, dass die Lernkurve deutlich sinkt. Und in den 3 Monaten, wenn ich abends vor dem Schlafengehen tatsächlich eine Lerneinheit machen möchte, würde ich komplett auf den Konsum von Alkohol verzichten. Ich würde tatsächlich auch nach 20 Uhr kein fettes Essen mehr essen, also so diese klassischen Fleischberge, die man in griechischen Restaurants zum Beispiel kennt, mit einem Uso dann hinten dran. Das ist genau der Ernährungsbereich, den man tatsächlich weniger braucht, weil das Gehirn dann eben auch träge und schwerfällig wird, weil das ganze Blut mit der Verdauung zu tun hat. Morgens frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk, 20 Minuten, dann eine Pause von 10 Minuten, in der man etwas tut, das keinen Input bringt. Und im Laufe des Tages kann man noch mal eine weitere Lerneinheit machen. Für gewöhnlich ist es aber so, dass man morgens, wenn man es schafft, 20 Minuten früher aufzustehen, und das gelingt ganz gut, wenn man sich auf die Sprache freut, weil man diesen höheren Sinn dahinter erkennt. Und wenn man nach dem Aufstehen vielleicht den Wecker so stellt, dass man aufstehen muss, um ihn auszuschalten und dort dann gleich eine Flasche mit Wasser steht, dass man die Dehydration beseitigt, dann noch kurz ein paar Zähne putzen und dann ist man eigentlich wach genug und kann sich dann der Sprache widmen. Außerdem sollte, um diese Gewohnheit schnell umzusetzen, das Lernmaterial bereitstehen in der Nähe. Ja, dass man also wirklich da loslegen kann. Und dann kommt man ruhig auch mal 20 Minuten früher aus dem Bett und hat ja dann wirklich dieses Ziel. Und es fühlt sich einfach gut an, Wenn man es erreicht hat, man kann ja eine 10-Tage-Challenge draus machen und sagen, ich mache das jetzt 10 Tage lang, ich stehe 20 Minuten früher auf oder 30 Minuten mit ein bisschen Puffer und dann beschäftige ich mich da 20 Minuten intensiv mit der Sprache und nach 10 Tagen macht man eine 30-Tage-Challenge und nach 30 Tagen macht man eine 90-Tage-Challenge und dann sind die 3 Monate sowieso vorbei und man hat diese Sprache deutlich in seinen Alltag integriert. Und im Laufe des Tages kann man natürlich auch weitere Dinge tun. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, meistens ist es so, dass man es nicht vernünftig planen kann, weil unser Alltag über den Tag für gewöhnlich von anderen Einflüssen und Menschen verplant wird. Wir werden dazu auch noch die apokalyptischen Reiter kennenlernen, aber das eben dann an anderer Stelle. Gut, dann beende ich jetzt die Aufnahme und freue mich auf die Fragen.